Oldigur Verlag, Bücher extra für Sie geschrieben. Gabriele Kettel, Venetian Vampires, Kinder der Dunkelheit, Teil 2. Seit weit über 2000 Jahren leben die Kinder der Dunkelheit unerkannt unter den Menschen. Einst aus dem Persischen Reich kommend, zerstreuten sie sich über die ganze Erde. Doch ihre Existenz muss verborgen bleiben, denn seit vielen hundert Jahren kennt die Menschenwelt sie nur noch unter einem Namen. Vampire. Eine uralte Prophezeiung ihres Volkes besagt, dass in Zeiten der Bedrohung die Sechshüter geboren werden, um das Geheimnis der Kinder der Dunkelheit zu bewahren. In Venedig, der magischen Lagunenstadt, wartet der Älteste, Raffaele della Porta, seit langer Zeit ungeduldig auf das Erscheinen des legendären sechsten Hüters. Die Trilogie Venetian Vampires erzählt eine fesselnde Geschichte jenseits dessen, was wir zu wissen glauben. Zum Inhalt: Sabine reist ins winterliche Venedig, um zu vergessen. Vor allem die schmerzhaften Blessuren auf ihrem Körper und ihrer Seele, die ihr eifersüchtiger Ex-Freund ihr zugefügt hat. In der magischen Stadt, in der aus jeder Ecke die Stimmen der Vergangenheit wispern, kann sie wieder frei atmen. Dort begegnet sie dem dunklen, geheimnisvollen Luca, der ihr bereits an ihrem ersten gemeinsamen Abend auf seine Art das Leben rettet. Doch Luca hütet ein faszinierendes und doch bedrohliches Geheimnis. Sabine wird in einen Strudel aus unfassbaren Geschehnissen verstrickt, aus dem sie sich nicht befreien kann und will. Viel zu schnell verfällt sie Lukas Reizen. Luca verließ das antike Teatro und schnupperte genüsslich in die Nacht. Er mochte den Winter in Venedig, er mochte ihn wirklich. Dann war es hier endlich ruhiger, die Nächte hatten auch bei Regen und Kälte etwas Märchenhaftes und waren voller Geräusche, die man im Sommer, wenn zahllose Touristen die Stadt bevölkerten, gar nicht mehr hören konnte. Das Wasser der Kanäle schlug schwer gegen die Pfeiler und gluckerte fröhlich in irgendwelchen Hohlräumen unter der kleinen Brücke, die er überquerte. Er blieb stehen, lehnte sich gegen das marmorne Geländer und ließ seinen Blick über den selbst jetzt noch von Booten befahrenen Canal Grande schweifen. Wie sehr er die Magie seiner Stadt liebte. Er war Raffaele dankbarer denn je, dass er ihn vor so vielen Jahren hergeholt hatte. Der allgegenwärtige Zauber kam seiner, wenn auch gut verborgenen, romantischen Ader schon sehr entgegen. Das Theaterstück, das er gerade gesehen hatte, schwang noch in ihm nach. Shakespeares »Ein Mittsommernachtstraum« in einer endlich wieder alten und somit glaubwürdigen Inszenierung. Er verabscheute die modernen Aufführungen der heutigen Zeit. Zwei junge Mädchen, wenn er richtig gehört hatte, amerikanische Touristinnen, gingen kichernd an ihm vorbei. Immer wieder sahen sie neugierig zu ihm herüber, verlangsamten extra ihre Schritte, um ihn genauer ansehen zu können. Er war sich seiner Wirkung auf fast alle weiblichen Wesen nach den langen Jahren nur zu gut bewusst. Mit seiner Größe einem Körper wie ein griechischer Gott, behauptete zumindest Raffaele, dem langen schwarzen Haar und einem Gesicht, so ebenmäßig und schön, dass es ihn dummerweise vor langer Zeit das Leben gekostet hatte. Ein maliziöses Lächeln kräuselte seine vollen Lippen, wenn er daran dachte, was vor so langer Zeit geschehen war. Das entsetzte Gesicht Don Ricardos war auf ewig in sein Gedächtnis gegraben. Eher als tragisch empfand er nach wie vor die Tatsache, dass dieser mitten in dem Gespräch tot zusammengebrochen war. Er fand das noch heute sehr bedauerlich. So gern hätte er mit dem Don noch länger über Leben und Tod gefachsimpelt. Luca richtete sich mit einem leisen Seufzen wieder auf. Er zog den schwarzen Brokatmantel enger um sich und warf sein Haar mit elegantem Schwung nach hinten. Zumindest musste er den beiden schmachtenden Mädchen, die wenige Schritte von ihm entfernt ebenfalls stehen geblieben waren und höchst unauffällig die Gegend betrachteten, eine kleine Show bieten. Kurz überlegte er, ob er sie ansprechen sollte. Sie wären willige Gefährtinnen für eine Nacht und würden seinen Hunger, sowohl im wörtlichen Sinne als auch den nach körperlicher Nähe, sicherlich stillen. Doch ihm war heute nicht nach oberflächlichem Geplänkel. Sie würden seine Einsamkeit nur eine Weile überbrücken können, so wie es auch die bezaubernde Roberta getan hatte. Ihm war endlich wieder nach einer Frau wie Anna. Noch heute empfand er es als Privileg, für diese wundervolle Frau gestorben zu sein. Dass sie sich nach seiner Ermordung das Leben genommen hatte, stürzte ihn für lange Zeit in tiefe Verzweiflung. Als er das erste Mal Romeo und Julia gelesen hatte, war er kurzzeitig versucht gewesen, sich selbst darin zu sehen. Aber das war Unsinn. Er lebte, und er musste sich eingestehen, dieses Leben war gar nicht übel. Er lächelte die beiden Mädchen geheimnisvoll an, als er an ihnen vorüberging und wußte, daß er sich damit einen Platz in ihren Träumen gesichert hatte. Nachdenklich strich er durch die ruhige, kalte Stadt. Tief atmete er die salzige Luft ein. Etwas war anders heute. Etwas war nahe, das sein Blut schneller kreisen ließ, ihn elektrisierte. Er schloss die Augen und ließ seinen ausgeprägten Instinkten freien Lauf. Unvermittelt fand er sich im Studentenviertel wieder, in welchem das Leben, selbst jetzt im Winter, nie zum Erliegen kam. In ihre Mäntel und Jacken gewickelt, standen die jungen Leute, jeglicher Kälte tapfer trotzend, vor den Bars und tranken ihre Cocktails, heißen Wein oder köstlichen Kaffee. Manchmal beneidete er sie insgeheim um ihre unbeschwerte Jugend und darum, diesen herrlichen Kaffee genießen zu können, welch exquisiter Duft. Heute aber zog ihn ein eigenartiges und ganz spezielles Gefühl tiefer in die Gassen des Viertels. Er passierte einige Geschäfte, die längst geschlossen hatten, und stand dann neben einem Restaurant, aus dessen kleinen Fenstern warmes, weiches Licht auf das Steinpflaster fiel. Lukas' Augen waren scharf, und er sah sie sofort. Sie wirkte auf ihn wie ein Engel. Langes, hellblondes Haar umrahmte ein wunderschönes, schmales, blasses Gesicht. Dieses Gesicht, aus dem zwei himmelblaue Augen strahlten, wäre noch schöner gewesen, wenn nicht diese tiefe Traurigkeit darin wäre. Irgendjemand oder irgendetwas musste diese wundervolle Frau sehr verletzt haben. Er konnte ihre Traurigkeit tief in sich spüren, und Zorn stieg in ihm auf. Wie konnte man einen Engel verletzen? Was ihn aber fast noch mehr bewegte, war die beinahe greifbare Angst, die in regelrechten Wellen von ihr ausströmte. Sie fürchtete sich vor etwas oder jemandem, und das durfte nun schon gar nicht sein. Allein saß sie an einem Zweiertisch am Fenster und aß, ganz in Gedanken versunken, eine Pizza. Ein Glas Rotwein stand vor ihr auf dem Tisch, und er stellte sich vor, wie schön es sein müsste, mit ihr gemeinsam dort zu sitzen. Diese Frau regte tatsächlich etwas in ihm an, das er seit langem nicht mehr gespürt hatte. Sie berührte sein Herz. Luca konnte fühlen, wie der Ring aus Eis, der es nun schon so lange umgab, zu schmelzen begann. Er zog sich zurück in die Dunkelheit der Häuserwände und beobachtete die Unbekannte so lange, bis sie das Restaurant verließ. Sie fröstelte offensichtlich und schlang ihren langen Ledermantel enger um sich. Wie er schien sie sich an den Geräuschen und Gerüchen der winterlich ruhigen Stadt zu erfreuen, denn sie hob langsam den Kopf und ließ ihren Blick mit wehmütigem Lächeln über die alten historischen Häuserfronten schweifen. Er folgte ihr in kurzem Abstand. Auch wenn es ruhig war, eine so auffällig schöne Frau allein in der Nacht war nicht nur für seinesgleichen eine Herausforderung. Luca nahm, während er hinter ihr lief, ihre wirren Gefühle in sich auf, ob er das nun wollte oder nicht. Nur allzu gern hätte er sie in die Arme genommen, als sie kurz stehen blieb und mit leisem Seufzen auf einen der zahllosen kleinen Kanäle blickte. So viel Unsicherheit, so viel Angst, aber auch Wut war da, doch zu wenig, um das andere zu übertönen. Sie ging langsam und ließ die besondere Magie Venedigs auf sich wirken. An der Brücke, die sie jetzt überquerte, waren einige Gondeln im Winterkleid festgezurrt. Sie freute sich offenbar über den Anblick und schlenderte näher zur Treppe des kleinen Anlegers. Der Winter in Venedig hatte seine Tücken. Das Spritzwasser aus den Kanälen verwandelte die alten, abgetretenen Steinstufen in heimtückische Rutschfallen. Ehe sie jedoch fallen konnte, war er schon an ihrer Seite und hielt sie in sicherem Griff.
»Vorsichtig, Signora! Ein Bad in dieser Jahreszeit könnte unangenehm sein.«
Wie konnte sie nur so dämlich sein? Diese Treppen waren im Sommer schon rutschig. Jetzt im Winter, mit dem hohen Wasserstand, musste man erst recht aufpassen. Blöde, bescheuerte Romantik. Nur weil sie unbedingt die Gondeln ansehen musste. Unverbesserliche Träumerin. Es dauerte eine Weile, bis sie aufhörte, sich im Geiste selbst für ihre Dummheit auszuschimpfen und endlich realisierte, dass sie noch immer in den Armen des netten Italieners lag, der sie aufgefangen hatte. Jetzt, nachdem sie ihn sich genau ansah, hatte sie durchaus Lust, diese Stellung noch etwas länger beizubehalten. Lange schwarzbraune Haare, die in dichten Wellen in sein Gesicht fielen, das so bildschön war, dass es schon fast eine Unverschämtheit war. Warum ihr beim Blick in seine Augen ausgerechnet Mokka einfiel, musste wohl an Venedig liegen. Im nächsten Moment schaltete sich Sabines gesunder Menschenverstand, wenn auch widerwillig, ein, und sie zog sich mit Hilfe ihres Retters wieder in eine aufrechte Position. Jetzt lächelte er auch noch. Wie konnte ein Gesicht nur so faszinierend sein? Das machte es ihr nicht gerade leichter, vernünftige Worte zu finden, als sie sich aus seinen Armen wand.
Vielen Dank, das war sehr nett. Ach so, italienisch. Mille grazie, molto gentile.
Sie können gern Deutsch sprechen. Ich habe Ihre Sprache gelernt, vor einer Weile schon. Bitte kommen Sie doch ein Stück von dem Kanal weg, dort ist es so gefährlich.
Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, weiß ich das auch, aber es sah so schön aus.
Das kann ich gut verstehen. Ich freue mich, dass Ihnen meine Stadt gefällt.
Sabine war zwar etwas verwundert, dass er Venedig als seine Stadt bezeichnete, aber jemandem mit solch einem Lächeln überließ man gern ganze Städte. Da konnte man dann problemlos etwas großzügiger sein.
Sind Sie in Ordnung? Haben Sie sich verletzt?
Soweit ich fühlen kann, ist alles in Ordnung. Es ist wirklich nichts passiert.
So ein Unsinn. Als Sabine ihre eigenen Worte hörte, wusste sie, dass es eine Lüge war. Es war sehr wohl etwas passiert. Sie hatte in diese traumhaften Augen gesehen und dieses unverschämte Lächeln fühlte sich an wie heißer Zimtwein. Sie rief sich krampfhaft zur Vernunft, aber wenn sie anfing, an heißen Zimtwein zu denken, dann wurde das mit der Vernunft verflixt schwer.
»Verzeihung, darf ich mich Ihnen vorstellen? Mein Name ist Luca De Marco. Würden Sie mir wiederum die Freude machen, mir zu verraten, wen ich hier im Arm halten durfte?« Sabine spürte, wie sie zu allem Überfluss jetzt auch noch dunkelrot anlief und schaffte es nur mit Mühe, in einigermaßen gleichgültigem Ton zu antworten.
»Sabine, ich heiße Sabine. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe. Ich denke, den Rest des Weges schaffe ich allein, ohne weitere Stürze.«
»Darf ich Sie trotzdem begleiten? Ich möchte nicht aufdringlich erscheinen, aber eine schöne Frau allein in der Nacht, das ist nicht ungefährlich. Bitte.«
Sabine war viel zu erfreut über sein Kompliment, als dass sie hätte ablehnen können. Zu dem Gefühl von Leichtigkeit, das sie ergriffen hatte, als sie die Pension in Richtung Pizzeria verließ, kamen nur noch andere. Großes Vertrauen und Freude über ihren neuen Begleiter, nun gut sehr große Freude, der eine ungewohnte Faszination auf sie ausübte. Sie wusste den kürzesten Weg zu ihrer Pension sehr wohl, doch gerade in diesem Moment war er plötzlich und unerklärlicherweise nach enorm viel Bewegung an frischer, klarer Nachtluft. An Lukas Seite lief sie durch die Gassen, lauschte seinen formvollendet formulierten Erzählungen über diverse Piazzas und Palazzi. Dass sie im Kreis gelaufen waren und auf diese Weise halb Venedig erkundet hatten, erkannte sie erst, als sie wieder im Studentenviertel an einem der kleinen Cafés ankamen. Luca lud sie zu einem Kaffee ein, den sie nur zu gern annahm und der wunderbar duftete und herrlich wärmte. Sie verspürte prompt den Anflug eines schlechten Gewissens, als sie sah, dass er nichts trank. »Mögen Sie keinen Kaffee?«
»Oh doch, aber wenn ich ihn jetzt noch trinke, finde ich später keinen Schlaf.«
Er grinste dabei so schelmisch, dass sie lachen musste. Noch immer lächelnd beugte er sich über den Stehtisch und bat sie darum, nur daran riechen zu dürfen.
»Ich liebe die guten Düfte dieser Welt, müssen Sie wissen. Der Duft dieses Getränks gehört eindeutig dazu.«
Sabine hielt ihm die dampfende Tasse unter die Nase und lächelte ebenfalls, als er genießerisch mit geschlossenen Augen das Aroma einsog.
»Köstlich!«
Warum sie es tat, dafür fand sie im Nachhinein keine Erklärung. Wahrscheinlich lag es an seinen fast schon hypnotischen Augen, die offenbar die Fähigkeit hatten, in ihre Seele vorzudringen und sich wie ein Umhang aus Sand behutsam darum zu legen. Also erzählte sie Luca von ihrer Flucht aus München, ihrer Angst und ein wenig auch davon, wie sie sich fühlte. Das Kribbeln im Bauch, die vor Aufregung feuchten Hände und den derzeit wohl verdreifachten Herzschlag aber sparte sie dann intelligenterweise doch aus. Der schöne Fremde hörte ihr aufmerksam zu, und als er sagte, sie müsse fortan keine Angst mehr haben, denn Venedig würde sie schützen, verstand sie das zwar nicht, aber es fühlte sich gut an. Nur ungern machten sich beide endgültig auf den Heimweg. Viel zu schnell kamen sie an der Pension an, obwohl Sabine extra langsam gelaufen war. In ihr meldete sich ein wenig Angst, den schönen Fremden vielleicht niemals wiederzusehen, doch das schien er gespürt zu haben. Kaum an der Tür ihres derzeitigen Domizils angekommen, stellte er auch schon die ersehnte Frage.
»Sabine, ich möchte Ihnen nicht lästig werden, aber dürfte ich Sie für morgen Abend ins Theater einladen? Ich würde Sie gegen 7 hier abholen.«
Sie war von dem Gedanken, mit diesem Mann in ein Theater in Venedig zu gehen, so begeistert, dass sie Mühe hatte, nicht allzu enthusiastisch zu antworten, und so war sie sehr stolz auf das kühle Gefasste. »Ja, gern. Ich war hier noch nie in einem Theater.« Über Lukas Gesicht zog ein erfreutes Lächeln.
»Fein, dann bin ich morgen um 7 hier. Und versprechen Sie mir bitte, sollten Sie tagsüber Spaziergänge machen, nicht ins Wasser zu fallen. D'accordo.«
Sein Lächeln war zu einem höchst charmanten Grinsen geworden, und Sabine musste unwillkürlich lachen. »Ich verspreche es. Ich werde unversehrt sein, wenn Sie mich abholen.«
»Gut, bis morgen dann, schöne Sabine.«
Dass er zum Abschied ihre Hand geküsst hatte, bevor er im Dunkel verschwand, registrierte sie erst eine Weile, nachdem sie wieder im Hier und Jetzt angekommen war. Luca hatte sich nicht wirklich weit entfernt. Er verschmolz mit den Schatten der gegenüberliegenden Palazzi und sah verträumt hinauf zu dem kleinen Licht in der Pension, das gerade eingeschaltet worden war. Dort wohnte sie also, das war gut zu wissen. Er fühlte ihr nach, ihre Wärme, der Herzlichkeit, die sie umgab, der Unbeschwertheit, die tief in ihr verborgen ruhte. Sie versuchte stark zu wirken, doch er hatte gespürt, dass sie sich stattdessen nach Halt sehnte. Ein Blick in ihre Augen hatte ihm so vieles gezeigt. Sie war klug, hatte Humor, war gefühlvoll und romantisch. Tief sog er die Nachtluft in seine Lungen, in der noch der letzte Hauch ihres Parfums lag. Als er sich endgültig zurückziehen wollte, nahm er aus dem Augenwinkel eine schemenhafte Bewegung wahr. Jemand war im Nebenhaus verschwunden, sicher nur ein weiterer Liebhaber der Nacht. Beschwingt machte sich Luca auf den Weg zurück nach Hause. Als er den Palazzo betrat, hörte er fröhliches Pfeifen aus dem Salon. Verdis Triumphmarsch schien ein guter Abend für seinen väterlichen Freund zu sein. Raffaele stand mit dem Rücken zu ihm an der Bar und mixte offenbar einen seiner raffinierten Cocktails. Seine langen silbergrauen Locken hatte er im Nacken mit einem schwarzen Samtband gebändigt. So konnte man die großen silbernen Kreolen sehen, die er so gern trug. Der Gehrock aus Samt harmonierte perfekt mit den kniehohen blauen Lederstiefeln. Raffaele sah immer aus, als sei er soeben einem Mantel- und Degenfilm entsprungen. Er dachte nicht im Traum daran, sich unauffälliger zu kleiden. Sah man ihn nachts durch Venedig laufen, glaubten alle, er sei auf dem Weg zu einem der zahllosen Maskenbälle. Und er sah immer gut aus. Oh ja, er sah verdammt gut aus. Das war auch schon vor all den Jahren so gewesen, als er Luca von diesem vermaledeiten Kreuz geholt hatte.
»Luca, schon zurück. Wo sind Sie denn, die Schönen der Nacht? War dir wieder keine der Damen gut genug?«
Raffaele lächelte ein wenig anzüglich, und in seinen blauen Augen blitzte es unternehmungslustig, als er sich zu seinem Freund umwandte.
»Nein, ich habe etwas Besseres gefunden.«
Luca seufzte. Raffaele wirkte kurz irritiert, dann dämmerte es ihm.
»Na wunderbar, das klingt verdächtig nach echtem Gefühl.«
Raffaele schnupperte grinsend in Lukas Richtung.
»Das riecht ja direkt nach Liebe. Erzähl, mein Junge, wer ist sie?«
Luca grinste. Ob Raffaele sich irgendwann diese Anrede abgewöhnen konnte? Er warf seinen Mantel lässig auf eines der sündhaft teuren Barockstühlchen im Raum und deutete auf das Cocktailglas in Raffaeles Hand.
»Für wen ist das denn? Wohl kaum für dich. Kümmere du dich doch erst einmal um dein eigenes Liebesleben für diese Nacht.«
Raffaele starrte kurz auf das Glas in seiner Hand und schlug sich dann mit der flachen Hand an die Stirn.
»Maledetto, die Dame hätte ich jetzt um ein Haar vergessen.«
Er lächelte Luca verschmitzt zu.
»Du entschuldigst mich?«
Mit einem gekonnten Augenaufschlag verschwand er in seine Gemächer und ließ einen kopfschüttelnden Luca zurück.
»Raffaele, Raffaele, du wirst auch nicht mehr erwachsen, da helfen auch deine 2000 Jahre nichts.«
Luca ging nachdenklich hinauf in sein Zimmer, wo er sich vollbekleidet auf sein Bett fallen und den Abend Revue passieren ließ. Nach so vielen Jahren waren es wieder einmal Gedanken, wie sie ihm seit fast 500 Jahren nicht mehr in den Sinn gekommen waren. Ein verdammt gutes Gefühl. Kapitel 13. Sabines Nervosität war den ganzen Tag schon zum Greifen nah gewesen. Signora Martin hatte das in ihrer einfühlsamen Art natürlich gespürt und sie mit zum Markt und zu diversen Weihnachtseinkäufen geschleppt. Nach einer Weile ließ Sabine sich prompt von der Begeisterung anstecken und gönnte sich ein wunderschönes blaues Samtmieder, das perfekt auf ihre weiße Bluse passen würde, die sie heute Abend tragen würde. Schließlich wollte sie ja für ihr Date gut aussehen.
Signora Martin fragte sie ununterbrochen über Luca aus, doch viel konnte Sabine ihr noch nicht erzählen, abgesehen davon, dass er ausnehmend schön war. Das ließ die Signora, eine Vollblut-Italienerin, gerne gelten. Als Sabine ein paar Minuten vor 7 an sich heruntersah, war sie äußerst zufrieden. In der weißen Bluse mit dem tollen Mieder, der Wildlederhose und ihren neuen, leuchtend blauen Overnies sah sie doch tatsächlich gar nicht übel aus. Ihr Haar trug sie ausnahmsweise offen, und sie konnte nur hoffen, dass es ihm gefiel. Es war ihr wichtig, sehr wichtig. Ihr Herz klopfte wie verrückt. Himmel nochmal, sie war doch kein Teenager mehr. Und doch fühlte sie sich genauso wie ein aufgeregter Teenie vor dem ersten Rendezvous. Mühsam versuchte sie, die Anspannung einigermaßen unter Kontrolle zu bekommen, allerdings mit eher zweifelhaftem Erfolg. Da sie nicht annahm, dass Luca zu ihr aufs Zimmer kommen würde, stieg sie schon die Stufen hinunter und verließ das Haus. Heute, genau einen Tag vor Weihnachten, war es noch einen Hauch kälter als am Abend davor. Der Himmel war sternenklar, und ein frischer Wind fuhr in ihre seidigen Haare. Sie schlug den Kragen ihres Mantels hoch und trat voller Vorfreude auf die enge, einsame Straße hinaus. Sofort wurde sie grob am Arm gepackt und gegen die nahe Hauswand gestoßen.
»Du billiges Flittchen, du Miststück! Kaum bist du einen Tag hier, schon hängst du dich an den erstbesten Kerl! Aber warum solltest du dich geändert haben?«
Sabines Kehle war wie zugeschnürt. »Thomas, was tust du hier?« Sie hatte Mühe, einen vernünftigen Satz zu formulieren. So sehr sie es zu verhindern suchte, schon stieg die in seiner Gegenwart allbekannte Panik wieder in ihr hoch.
»Was ich hier tue? Was denn wohl? Beweisen, dass ich recht habe, dass du nichts als eine billige Hure bist, die sich bei jeder Gelegenheit dem nächsten Typen an den Hals wirft.«
»Thomas, ich bitte dich! Wir hatten das doch endgültig geklärt. Ich ertrage deine grundlose Eifersucht nicht mehr. Du machst mich fertig. Ich kann nicht mehr atmen. Ich will nicht mehr. Es ist vorbei.«
»Grundlose Eifersucht?«
Thomas lachte böse auf.
»Ha! Wie grundlos die ist, habe ich gestern ja gesehen. Noch nicht richtig angekommen, schon hängst du am Arm eines dahergelaufenen Schönlings.«
Wut stieg in Sabine auf. Wut auf diesen Mann, seinen Hass und seine grundlosen Anschuldigungen. »Ohne ihn wäre ich gestern im Kanal gelandet. Er hat mich nur aufgefangen, als ich fast ins Wasser gerutscht wäre.«
»Und deshalb knutscht er dir die Hand ab? Fast aufgefressen hat der schmierige Kerl dich mit den Augen. Du willst doch jetzt sicher zu ihm, oder?«
»Thomas, bitte hör auf!« In Sabine machte sich Verzweiflung breit. »Würde das denn nie mehr aufhören?«
»Nichts mit Thomas, bitte! Was glaubst du, wer du bist? Du gehörst mir, verdammt nochmal!«
Der Zornige hatte sie mit schmerzhaftem Griff an den Armen gepackt und drängte sie fest an die kalte Hauswand.
»Ich gehöre dir nicht! Ich bin nicht dein Eigentum!«
Mit aller Kraft versuchte Sabine, sich aus seinem Griff zu befreien.
»Ach, so ist das!«
Thomas' Augen blitzten bösartig und hasserfüllt auf. Sabine zitterte, vor Kälte, doch hauptsächlich vor Angst. Furcht kroch ihr die Kehle hoch. Fühlte sich so Todesangst an? Thomas stieß sie in den schmalen Hauseingang und presste ihr seine heiße, schwitzige Hand auf den Mund, während er sich mit seinem ganzen Gewicht gegen sie warf und sie damit eisern an die alte Holztür nagelte.
»Schätzchen, du verstehst ja etwas nicht. Entweder ich oder gar keiner. Wir machen jetzt Nägel mit Köpfen.«
Er presste sie noch fester an die klamme, feuchte Tür, sein wütendes Gesicht direkt vor ihrem. Sie roch seinen Atem und glaubte, sogar seinen hektischen Herzschlag spüren zu können. Er versuchte, sie zu küssen, ihr die Zunge in den Mund zu schieben, doch sie wehrte sich mit aller Kraft. Als er merkte, dass sie sich verzweifelt seiner zu entledigen versuchte, drückte er ihr grob den Unterarm gegen den Hals, und dann fühlte sie einen plötzlichen, brennenden Schmerz in ihrer Brust. Ein seltsam schmatzendes Geräusch drang an ihr Ohr. Sekunden später fühlte sie den gleichen Schmerz noch einmal, und dann sah sie in Thomas' Hand die blutige Klinge, die er ihr direkt unter die Nase hielt. Sabine tastete nach ihrem Busen, fühlte etwas Warmes, Feuchtes, das in gleichmäßigem Strom
über ihre Finger lief. Als sie die Hand hob, sah sie all das Blut und fühlte Schwäche in sich aufsteigen. Gerade als sich ihr Blick zu verschleiern begann, erblickte sie ihn. Luca. Mehr als einen Kopf größer als Thomas, riss er ihn mühelos von ihr herunter. Sie hatte das Gefühl, als würde er Thomas meterweit durch die Luft schleudern. Dann hörte sie ein wildes, böses Knurren, wie das eines Wolfes, das eindeutig aus Lukas Kehle emporstieg. Nur schemenhaft sah sie, wie Thomas gegen eine Hauswand flog und seltsam langsam daran herunterglitt. Im nächsten Moment schon war Lukas entsetztes Gesicht über ihr.
»Sabine, ganz ruhig bleiben, nicht bewegen, nicht sprechen. Ich bringe dich in Sicherheit, bitte, vertrau mir.«
In seiner Stimme spiegelten sich ihre eigene Angst, ihr eigener Schmerz. Er nahm sie auf die Arme, und dann hatte sie plötzlich das Gefühl zu fliegen. So rasch lief er durch die Nacht. Sie versuchte, die Augen zu öffnen, doch der Blutverlust forderte jetzt seinen Tribut. Nur noch Schwärze war um sie, und schließlich verlor sie das Bewusstsein.